Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Podcasts, ich begrüße euch wieder herzlich zu einer neuen Folge des Europa-Podcasts. Heute wieder zusammen in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Wir haben live im Studio Cherie aufgezeichnet und switchen gleich direkt in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Irland den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen. Für ein halbes Jahr organisiert und moderiert die irische Ratspräsidentschaft nun die Arbeit des Rates, versucht Kompromisse zwischen den Mitgliedstaaten zu vermitteln und kann politische Schwerpunkte setzen. Wir fragen uns heute, welche Gestaltungsmöglichkeiten hat Irland tatsächlich? Welche Fortschritte sind bei der EU-Erweiterung realistisch? Welche Rolle spielt Irland in der europäischen Digitalpolitik? Gerade als europäischer Standort vieler großer US-amerikanischer Technologieunternehmen. Darüber sprechen wir heute mit zwei ausgewiesenen Experten. Haben wir das alles auf Ton? Aber mein Mikro funktioniert, oder? Nicht, dass ich bloß noch sprechen muss. Mit uns diskutieren heute die Policy Fellow für EU-Demokratie am Jacques Delors Centre. Sie beschäftigt sich intensiv mit europäischer Digitalpolitik, Plattformregulierung sowie mit Fragen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich und nichts weniger als tosender Applaus wird akzeptiert, Luise Quaritch. Ebenso begrüße ich ganz herzlich den Leiter der Forschungsgruppe EU und Europa an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Nach 6 Jahren liegt seine Amtszeit, wie ich gerade gelernt habe, in den letzten Zügen. Schön, dass er trotzdem heute Abend mit uns hier ist. Er forscht seit vielen Jahren zu den Institutionen der Europäischen Union sowie zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Auch hier nichts weniger als tosender Applaus, Dr. Nicolai von Ondazza. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden im Europa-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie die Zeit haben, mit uns hier heute Abend zu diskutieren. Wir haben vor der Veranstaltung unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, Fragen über Instagram, LinkedIn, unsere Website, auch das gibt es noch, und sämtliche Social-Media-Kanäle, die wir sonst noch so pflegen und besitzen, einzureichen. Vielen Dank für alle Hörerinnen und Hörer, die uns bereits mit Fragen bombardiert haben und uns davon Gebrauch gemacht haben. Wir werden später gegebenenfalls darauf zurückkommen, je nachdem, wie der Zeitrahmen das auch zulässt. Für alle hier im Studio Cherie, ich habe es schon in der Vorbesprechung gesagt, Sie oder ihr haben nachher die Möglichkeit, ebenfalls Fragen zu stellen. Ich freue mich auf eure Anregungen zur Diskussion. Strength through Unity, Stärke durch Geschlossenheit oder mit Einigkeit, so lautet das Credo der irischen Ratspräsidentschaft. Herr von Ondazza, wenn wir mal so ein Gedankenspiel machen würden, wir würden mal in Berlin spontan auf die Straße gehen und Passantinnen und Passanten fragen, wie lange so eine EU-Ratspräsidentschaft denn immer so läuft. Dann würden vielleicht sogar einige wissen, ich habe da mal sowas gehört, 6 Monate. Aber wenn wir einen Schritt weiter gingen und fragen würden, wer hat denn aktuell überhaupt die Ratspräsidentschaft, dann würde ich mal die nicht ganz so steile These aufstellen wollen. Da kann Ihnen vielleicht nicht sofort jeder das richtige Land nennen. In diesem Spannungsfeld, also eigentlich eine wichtige Rolle innerhalb der Europäischen Union, aber fernab des Europa interessierten Kreises, doch so ein bisschen unterhalb des Wahrnehmungsbereiches. Was kann eine Ratspräsidentschaft eigentlich leisten? Was ist da in den 6 Monaten von Irland zu erwarten?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Und ich würde fast die Vermutung äußern, dass selbst im politischen Berlin nicht alle sofort wüssten, wer die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft hat. Und das liegt wirklich daran, dass es aus meiner Sicht mehr so eine Art Dienstleistungsfunktion geworden ist. Das hat auch mit dem Lissabonner Vertrag zu tun. Denn früher hatte die Ratspräsidentschaft auch den Vorsitz im Europäischen Rat und konnte immer so einen großen Gipfel ausrichten. Daher kennen wir dann eben Vertrag von Lissabon oder die Entscheidung von Dublin oder eben die Entscheidung von Köln. Das gibt's heute nicht mehr, sondern heute ist diese Ratspräsidentschaft wirklich so eine Art Hinterzimmerfunktion. Das heißt, ein Land muss dann all die Treffen des Rates der EU, also der Minister, ausrichten, aber auch der ganzen Ratsarbeitsgruppen, die in Brüssel stattfinden. ASDV für die Kenner, also den Ausschuss der ständigen Vertreter. weiter. Und das heißt, für so ein Land ist das eine Riesenaufgabe, gerade für so ein relativ kleines Land. Die müssen unheimlich viele Dossiers vorbereiten, Verhandlungen strukturieren, Vorschläge machen, mit allen 27 EU-Staaten reden und können dann eben ja Vorschläge machen, aber sie können eben alleine nichts entscheiden. Und deswegen findet das hauptsächlich außerhalb des Rampenlichts statt. Und eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft ist dann immer eine, über die man fast gar nichts hört, aber an der relativ viele Kompromisse zustande kommen.
Frau Quaritsch, gerade höre ich, eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft ist eine, über die man am Ende des Tages nicht so viel mitbekommt. Jetzt gehen wir doch mal in medias res. Lassen Sie uns doch mal auf die Themensetzung schauen. Wo liegt denn diese Stärke in der Geschlossenheit, wie ich gerade das Credo genannt habe, denn bei den Themen aus Ihrer Sicht? Was soll näher beleuchtet werden?
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, also es werden bestimmt spannende 6 Monate. Die irische Ratspräsidentschaft hat mehrere Schwerpunkte setzen wollen, glaube ich. Also Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz, Verteidigung, Werte, das sind so ein bisschen die übergeordneten Begriffe. Aber wenn es jetzt um Themen, die anstehen, geht, dann wird sicherlich ganz zentral die Verhandlungen über den Haushalt sein, den nächsten Haushalt der EU. Genau, das ist eins der zentralen Verhandlungen in den nächsten 6 Monaten.
Gibt es denn auch so Themen, die noch von der zypriotischen Ratspräsidentschaft noch so mitgezogen werden? Oder sind Ratspräsidentschaftswechsel immer dadurch gekennzeichnet, dass jetzt ein ganz neues Land alles anders machen will?
Ja, alles anders wahrscheinlich nicht. Es ist immer, also es ist häufig so, dass Verhandlungen sich dann doch länger ziehen als geplant. Ich glaube, auch mit dem Budget wollte man eigentlich schon ein bisschen weiter sein. Beim Digital-Omnibus zum Beispiel hatte die zypriotische Ratspräsidentschaft auch gehofft, schon einen Kompromiss zu finden. Das hat nicht geklappt. Das sind dann zum Beispiel solche Verhandlungen, die sich jetzt noch weiterziehen werden.
Herr von Andatzer, wenn wir mal so die Schwerpunkte uns angucken und so ein, sagen wir mal so, uns jetzt zum Jahresende hin versetzen, wann könnte man denn sagen, jawohl, das war relativ erfolgreich oder hier muss jetzt die nächste Ratspräsidentschaft nochmal richtig nachlegen?
Also das Schwierige an diesen Ratspräsidentschaften in der zweiten Jahreshälfte ist immer, dass die eigentlich nur 4 Monate haben. Also wir wissen ja bekanntermaßen, in Brüssel passiert im Juli und im August relativ wenig. Erst im September geht's wieder los. Und das heißt, meistens ist es bei diesen Zweithalbjahres-Ratspräsidentschaften so, dass fast alles in den November, Dezember reingepackt wird. Also ich glaube, wirklich wissen wir, wie erfolgreich die irische Ratspräsidentschaft ist, wenn wir am Weihnachtsabend uns zusammensetzen und dann sind es wirklich sozusagen die großen Punkte, die Luise schon besprochen hat. Also wenn es beim mehrjährigen Finanzrahmen großen Schritt nach vorne gegeben hätte, dann wäre das wirklich ein Erfolg für die irische Ratspräsidentschaft. Sie wollen sicherlich bei der Erweiterung weiterkommen. Montenegro ist ein Land, mit dem man eigentlich die Verhandlungen dieses Jahr abschließen und schon einen Beitrittsvertrag vorverhandeln will. Das wäre ein großer Punkt. Ja, und dann sagt man immer noch sozusagen, es sind die Ereignisse, die eine Ratspräsidentschaft durcheinanderwirbeln können. Wir sind ja gerade wieder in einer Phase, wo es um den Iran, die Straße von Hormuz, schwieriger wird. Die Energiepolitik kommt auf die Agenda und da wird es dann darauf ankommen, haben die Iren dazu beigetragen, die Einheit Europas in diesen ja jetzt kommenden geostrategischen Fragen aufrecht zu erhalten. Und das sind letztlich die Punkte, an denen sich so ein kleines Land wird messen lassen. Und wie ich nochmal gesagt habe, am erfolgreichsten sind dann eigentlich die, wo dann nicht die Ratspräsidentschaft im Vordergrund steht. Wir hatten am Anfang Ungarn erwähnt, vor, ich glaube, 2 Jahren hatten die Ungarn ihre Ratspräsidentschaft und da hat man nur über Ungarn geredet, aber es wurde relativ wenig erreicht und das ist sozusagen das Gegenbeispiel für eine nicht erfolgreiche Ratspräsidentschaft, damals eben noch unter Viktor Orban gewesen.
Diese Ratspräsidentschaften, die firmieren ja auch immer so ein bisschen unter diesem, sage ich mal, glaubwürdiger Vermittler, sagt man da, glaube ich, wenn man es ins Deutsche übersetzt, so zwischen den Mitgliedstaaten. Gleichzeitig erwartet man doch aber auch immer so ein bisschen eigene Akzente. So. Also es ist auch so ein bisschen dieses Spannungsfeld aus Vermitteln, aber auch mit eigenen Positionen vorangehen. Woran merkt man eigentlich in Brüssel dann, dass eine Ratspräsidentschaft besonders gut ausgefüllt? Weil Sie hatten ja jetzt gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, fast mir die Frage auch aus der Hand genommen, dass man sie gar nicht mitkriegt. Aber da kann ich Ihnen jetzt nicht kurz sehen.
Ja, ich würde sagen, also eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft ist dann wirklich eine, die als ehrlicher Vermittler funktioniert. Das heißt, der man abnimmt, keine großen, starken Eigeninteressen zu haben und die dann Vorschläge machen, denen die meisten anderen Mitgliedstaaten zustimmen. Und das Das heißt, in der Vergangenheit ist es tatsächlich so, wenn man sich so wissenschaftliche Analysen anguckt, dass in der Regel die Ratspräsidentschaften von kleinen Mitgliedstaaten auch mal eher erfolgreich waren, weil die glaubwürdiger zeigen können, sie sind ein neutraler Vermittler. Während, ich will jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, Italien 2014, damals war Renzi mit Kraft aus den Europawahlen gegangen und hat gesagt, in der italienischen Ratspräsidentschaft werden wir jetzt Europa ganz erneuern und ist eigentlich nur gegen die Wand gefahren, weil ihm immer vorgeworfen wurde, er stellt nur sich und Italien in den Vordergrund. Und ich glaube, da ist Irland relativ gut aufgestellt. Das ist ein Land, dem man diese Position als neutraler Vermittler gut abkauft. Es ist ein Land, was von der Mitte regiert wird und damit auch, glaube ich, ganz gut diese Funktion ausüben kann. Aber es gibt dann so einzelne Beispiele, wo man dann natürlich in Brüssel schon drauf schauen wird. Irland ist natürlich immer noch ein Agrarland. Also wenn es um den mehrjährigen Finanzrahmen geht, wie weit werden die Agrarinteressen nach vorne stellen, weil doch die irischen Farmer nach den französischen relativ lautstark sein können. Anderes Beispiel, Digitalpolitik, über die wir noch sprechen wollen. Also das sind so Beispiele, wo man auch in Brüssel drauf schauen wird, wie neutral kann dann eigentlich Irland auftreten als Vermittler. Und ein letzter Punkt, der Irland vielleicht so ein bisschen zum Außenseiter macht. Irland ist ja ein tatsächlich neutrales Land. Sie sind nicht in der NATO, sie sind sicherheitspolitisch neutral und das heißt, in den Konflikten um die Ukraine, in anderen Fragen von militärischen Auseinandersetzungen hat Irland so eine Sonderrolle in der EU und da stellt sich natürlich die Frage, wie weit können sie überhaupt vermitteln, wenn sie gar nicht so sehr Teil der Verhandlungen im Raum sind.
Frau Quaric, jetzt haben wir schon über vertrauensvoller Vermittler gesprochen, aber auch schon das wichtige Wort Digitalpolitik ist gefallen. Ich habe es ja auch in meiner Anmoderation schon bereits erwähnt, sämtliche US-amerikanischen Technologiekonzerne sind ja dort beheimatet. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe es auch gegoogelt, wie man so schön sagt, und habe mal geguckt, wo die da sitzen. Die sitzen teilweise zum Teil in derselben Grafschaft auch alles. Das müssen ganz besondere Briefkästen sein, die da in der Grafschaft Cork haben. Ich möchte gerne mit Ihnen mal auf das Thema Digitalpolitik kommen. Und es ist ja so, die besondere Rolle haben wir gerade schon angesprochen. Die Konzerne sind bekannt, Google, Meta und so weiter. Microsoft haben ihre europäischen Hauptsitze alle in Irland. Entsprechend möchte man meinen, sind natürlich auch die wirtschaftlichen Verflechtungen Irlands. Wenn wir nun auf die anstehenden digitalpolitischen Dossiers schauen, insbesondere auf den sogenannten Digital-Omnibus, welche Position vertritt Irland dort? Und vielleicht auch daran anschließend noch die entscheidendere Frage, wie glaubwürdig kann in diesem Bereich ein neutraler Vermittler auftreten?
Ja, also ich finde das ein super wichtiges Thema. Irland, genau, grundsätzlich wahrscheinlich relativ neutral in diesen Digitalfragen, aber würde ich sagen, eher schwierig in dieser Rolle als neutraler Vermittler, weil es eben diese sehr starken Verbindungen gerade zu Tech-Unternehmen gibt. Mhm. Also das ist ja auch kein Zufall, warum die alle in Irland sitzen oder viele von denen. Das ist zum einen sicherlich auch genau, es ist sicherlich auch Sprache und Infrastruktur, aber genau, Steuern ist ein großer Grund. Also Irland ist seit Jahrzehnten eine Steueroase, hat relativ niedrige Unternehmenssteuersätze und hat mit seinem Steuersystem multinationalen Konzernen auch jahrelang ermöglicht, Gewinne so zu verlagern, dass die in Irland quasi besteuert werden und dann niedriger als in anderen Ländern. Das ist auch jetzt heute eigentlich noch so, dass zum Beispiel Microsoft, die haben gerade einen Bericht veröffentlicht und die bezahlen fast alles von ihren Steuern in Europa in Irland. Das sind in Irland über 5 Milliarden und in Deutschland nur 170 Millionen. Also es zeigt eigentlich, wie dieses System auch immer noch funktioniert. Genau, Steuern sind das eine und auch die Regulierung. Also gerade was Datenschutz angeht, sind die irischen Behörden zuständig für Tech-Unternehmen und haben sich da doch recht freundlich diesen Unternehmen gegenüber gezeigt. Also freundlich ist noch untertrieben. In ganz vielen Fällen wurden Beschlüsse vom Europäischen Datenschutzausschuss einfach nicht umgesetzt, es wurden nicht nachgeforscht. Dort, wo Strafen verhängt wurden, wurden die nicht eingezogen, nicht bezahlt bis jetzt. Und es gibt da auch ein relativ großes Drehtürproblem, also Leute, die vorher für Meta gearbeitet haben, arbeiten jetzt für die irische Datenschutzkommission und andersrum.
Da sind die Wege kurz.
Genau, da kennt man sich und versteht sich gut anscheinend und das macht es einfach total schwierig, da Irland als neutralen Verhandler wahrzunehmen. Es gab jetzt auch vor der Ratspräsidentschaft Berichte über Treffen zwischen Meta zum Beispiel und der irischen Regierung, was ja zum gewissen Grad wahrscheinlich auch normal ist. Aber durch diese starke Verbindung und auch die Abhängigkeit, die Irland diesen Unternehmen gegenüber hat, dadurch, dass die, also fast die Hälfte der irischen Unternehmenssteuer wird von US-Unternehmen bezahlt. Also man ist auch abhängig von diesen Unternehmen. Genau, deshalb ist es da relativ schwierig, ein glaubwürdiger, neutraler Verhandlungsführer zu sein für Irland.
Ich hatte auf der Fahrt hierhin in das Podcaststudio, habe ich noch mitbekommen, es gibt gerade eine EU-Strafe, die von der Kommission verhängt wurde gegen Google. Ich glaube 890 Millionen in diesen Kategorien, ja im Grunde genommen fast schon Taschengeld. Da gibt es ja noch ganz andere Strafen. Spielt das jetzt eine Rolle, wie diese EU-Strafen von der Kommission dann dort umgesetzt werden? Kommt da Irland auch eine spezielle Rolle zu oder wie genau ist da der Fluss des Geldes? Kann das eingetrieben werden?
Ja, also das eine sind Strafen, die von der Kommission verhängt werden und dann auch von denen eingezogen werden. Ich glaube, das fließt direkt ins EU-Budget, also an der Stelle auch gut fürs Budget. Und das andere, also das sind quasi sowohl die auf EU-Ebene, die Kommission ist da zuständig, als auch dann für andere Sachen die irischen Behörden. Genau, heute eine größere Strafe gegen Google, die anscheinend auch schon seit Monaten in der Schublade lag, aber um eben die USA nicht zu verärgern, Trump nicht zu verärgern, jetzt erst veröffentlicht wurde.
Hat man gerade noch bis zur Fußball-Weltmeisterschaft bewahrt, bis vorbei und dann fällt das Fallball, ja? Ich habe noch eine Nachfrage und zwar, man hört ja immer diesen Digital-Daumibus, wer sich da mal schlau machen möchte, das ist die Nummer 7, habe ich in der Vorbereitung gelernt von diesen ganzen Omnibussen, die es da gibt, der digital ist, die Nummer 7, hauptsächlich von der Europäischen Union, von der Europäischen Kommission auf die Gleise gesetzt. Dann hört man immer, naja, aber wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen doch vereinfachen, wir müssen doch aber auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Da würde ich doch jetzt Ihnen erstmal spontan entgegenhalten, naja, aber das klingt doch gut. Warum möchten Sie mir da noch den Wein oder den irischen Whisky, warum möchten Sie mir da was reingießen an Wasser?
Ja, das wäre tatsächlich eine Sache, wo ich sagen würde, wenn die Verhandlungen jetzt unter der irischen Ratspräsidentschaft abgeschlossen wären, wäre es vielleicht gar nicht so gut. Ich gebe Ihnen natürlich grundsätzlich recht, Vereinfachung ist immer super, Bürokratieabbau auch. Ich habe aber große Zweifel daran, dass dieser Digital-Omnibus das auch tatsächlich tun würde. Das sind Vorschläge, die mehrere Gesetze gleichzeitig quasi vereinfachen sollen oder vorgeben, sie zu vereinfachen. Es ist in vielen Punkten aber unklar, ob das tatsächlich der Effekt wäre, ob nicht man damit auch die Grundrechte, die digitalen Grundrechte abbaut, gerade bei personenbezogenen Daten. Und was das im Endeffekt bewirken könnte, ist eventuell nicht weniger Bürokratie oder weniger Verwaltungsaufwand, sondern tatsächlich für Big Tech-Unternehmen mehr Möglichkeiten, gerade mit Daten, die Geschäftsmodelle, die sie sowieso schon machen, die, sage ich mal, am Rande der Legalität sind, weiter fortzuführen. Also das ist was, wo Big Tech-Unternehmen auf jeden Fall profitieren könnten und nicht unbedingt wir jetzt als breite Bevölkerung oder auch europäische Unternehmen nicht unbedingt.
Herr von und Atza, es hat jetzt diesen Fall gegeben, dass 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Brief, einen öffentlichen Brief geschrieben und darin fordern sie, dass sich die oder während der Ratspräsidentschaft soll sich jetzt Irland aus bestimmten digitalen und Steuerdossiers während der Ratspräsidentschaft wegen möglicher Interessenkonflikte zurückziehen. Hat es das schon mal jemals gegeben, dass es in der Form so einen Brief gab, auch gerade aus der Wissenschaft? Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar oder verkennt man da vielleicht auch so ein bisschen die institutionelle Rolle einer Ratspräsidentschaft?
Also das hat es gegeben, tatsächlich sozusagen bei dem Fall vor 2 Jahren, als Ungarn die Ratspräsidentschaft innehatte. Da gab es auch Forderungen aus der Wissenschaft, dass Ungarn die entzogen werden soll, eher aus Rechtsstaatlichkeitsbedenken, die ich persönlich teile oder damals geteilt habe gegenüber der damaligen ungarischen Regierung. Aber das haben die anderen Mitgliedstaaten, sind dem nicht nachgegangen. Also die haben damals schon gesagt, selbst bei Ungarn entziehen wir denen nicht die Rechte der Ratspräsidentschaft. Und ich glaube, glaube, das ist, sagen, da haben sich die nationalen Regierungen voreinander gestellt, weil sie vielleicht genau vor so einem Fall Angst hatten, dass in Zukunft immer wieder gesagt wird, okay, wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft innehat, dann darf Deutschland bitte nicht über die Autoindustrie die Verhandlungsführung machen und Frankreich nicht über die Weinindustrie und weiß ich nicht, Italien ist es die Kleidungsindustrie und so weiter und so fort. Da würde aus meiner Sicht ein Tor aufgemacht, wo man dann immer hinterfragen würde, darf dieses Land jetzt darüber verhandeln, anstatt die aktuelle Regel zu haben, einfach rotierend hat jedes Land alle, ja, jetzt 13,5 Jahre ungefähr die Ratspräsidentschaft. Deswegen halte ich da persönlich von nichts, auch wenn ich die sozusagen Bedenken verstehen kann, wie weit man jetzt unter irischer Ratspräsidentschaft davon einer neutralen Vermittlung ausgehen würde. Ich glaube, wenn man dann das System in Frage stellen würde, dann müsste man ganz weg von den Ratspräsidentschaften. Es ist ja jetzt schon so ein bisschen fragwürdig, ich habe es gesagt, bei 27 alle halbe Jahre. Das heißt, das ist mittlerweile so eine once in a political generation Opportunity. Also ein Land ist eigentlich Ratspräsidentschaft. Ich glaube, Deutschland war 2020 und ist 2033 das nächste Mal dran. Mhm. Und das heißt also, dieser frühere Effekt, den man sich davon erhofft hat, dass die Ratspräsidentschaft ja so die Bürokratie eines Landes Europa-fit macht, dass man für Europa werben kann in der Zeit, wo man die Ratspräsidentschaft innehat, der Effekt erfüllt sich eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil die Abstände so lang ist. Und deswegen kann man aus meiner Sicht gut argumentieren, warum vielleicht das System Ratspräsidentschaft, wenn wir irgendwann mal über EU-Reformen reden würden, warum man dann von der Ratspräsidentschaft weggehen sollte. Es gibt auch immer noch gute Argumente dafür. Aber jetzt einem Land die Ratspräsidentschaft in einem Dossier zu entziehen, wo man argumentiert, da hat es besonders starke Interessen. Ich glaube, da würde man Tür und Tor öffnen für sozusagen immer schwierige, vor jeder Ratspräsidentschaft schwierige Debatten. Ich würde vielleicht noch einen Punkt zu der Google-Strafe sagen, wo es für Irland spannend werden könnte. Mhm. Irland hat auch durch diese Tech-Unternehmen überproportional hohen Handel mit den USA und sind deswegen das Land, was neben Deutschland und Italien von US-Zöllen mit am härtesten betroffen wären. Und deswegen sind die Iren ein Land, die immer gedrängt haben auf Verhandlungsbereitschaft mit den USA. Und also meine These wäre, falls es jetzt zum erneuten Konflikt mit Trump kommt, weil er zum Beispiel sagt, diese Google-Strafe, da werden wir jetzt neue Zölle gegen die EU erheben, da wäre Irland sicherlich ein Land, was eher darauf drängen würde, zu versuchen, eine Einigung mit den USA zu finden, anstatt auf europäische Souveränität zu pochen.
Jetzt hätte ich Ihnen erstmal sofort entgegnet, Trump macht sowieso, was er will. Das ist total egal, was wir hier machen. Das hängt auch teilweise an seiner Tagesform ab. Ich wollte aber noch einmal kurz darauf zu sprechen können, zurückkommen auf diesen glaubwürdigen Vermittler. Sie haben eben schon verschiedene Länder aufgezählt, dann können nicht Franzosen das wegnehmen, wenn sie die Ratspräsidentschaft schaffen und in einem anderen Land vielleicht was anders. Aber gibt es denn da demokratische Gesellschaften schreien um eine Transparenz. Auch gibt es denn da nicht irgendwelche Möglichkeiten, was man machen könnte, um da nicht als voreingenommen klassifiziert zu werden? Besondere Transparenz vielleicht in bestimmten Dossiers? Oder würde das einen problematischen Präzedenzfall schaffen, wenn man jetzt tatsächlich diese Digital- oder Steuerdossiers aussourcen würde von dieser Ratspräsidentschaft?
Also ich als Irland würde ich sagen, outsourcen bestimmt nicht. Damit würde man eben so einen Präzedenzfall schaffen. Die Frage ist, ob man dann gerade in einem Bereich, wo diese Verdachtsmomente da sind, besonders darauf achtet, über Transparenz und möglichst ausgewogene Vorschläge dann zu versuchen, da zu demonstrieren, dass man hier als neutraler Vermittler auftaucht. Ich kann ein Beispiel nennen. 2020 hatte Deutschland ja das letzte Mal die Ratspräsidentschaft und da ging es auch um den letzten mehrjährigen Finanzrahmen. Mhm. Und da hat damals die deutsche Bundesregierung, obwohl man als Nettozahler natürlich eine relativ starke Position oder Interessen bei diesen Verhandlungen hat, sich relativ stark zurückgehalten bei den Verhandlungen. Man hat da zwar sozusagen vorher diesen Vorschlag mit Macron zu Next Generation EU gemacht, aber bei den eigentlichen Verhandlungen hat sich aus meiner Beobachtung die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel relativ stark zurückgehalten. Und das wäre so ein Beispiel, dem Irland folgen könnte, dass sie sagen, okay, hier haben wir relativ starke Interessen, hier werden wir dezidiert versuchen, neutral aufzutreten und wirklich die Positionen der anderen Mitgliedstaaten zusammenzubringen und dann einen Vorschlag zu machen. Und das ist ja letztlich sozusagen Grenze und Stärke der Ratspräsidentschaft. Sie können ja dann mit allen anderen 26 reden und sagen, hier ist unser Vorschlag. Und wenn die anderen 26 darauf gucken und dann sagen, ihr spinnt doch, das sind ja jetzt nur irische Interessen, die dem widerspiegeln, dann kommt so eine Ratspräsidentschaft auch nicht weit. Und deswegen würde ich vielleicht da so ein bisschen widersprechen, dass meine Vermutung wäre, wenn man zu einem Erfolg beim digitalen Omnibus kommt, dann würde das aus meiner Sicht eher dafür sprechen, dass Irland sich zurückgehalten hat und nicht nur eigene Interessen da vollzogen hat. Aber vielleicht müssen wir das dann am Ende testen, wenn man eine Entscheidung hat.
Ja, also genau, zwei Punkte dazu. Das eine ist, denke ich, dass es eine gute Gelegenheit ist, generell über dieses Problem zu sprechen. Es geht über die Ratspräsidentschaft hinaus. Zum einen die Steuer und auch die Durchsetzung von Digitalregeln. Das ist eigentlich ja schon seit Jahren ein Problem, was anderen Mitgliedstaaten schadet. Und okay, für die Verhandlungen würde ich auch sagen, kann man sich drüber streiten. Vielleicht will ich jetzt auch nicht allen unterstellen, quasi, dass sie diese Rolle nicht erfüllen können. Aber darüber hinaus ist es ein Problem. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein Moment, wo man mehr drüber spricht und wo das mal ein bisschen höher auf der Tagesordnung ist, dass dieses System, wie es gerade funktioniert, eben größere Nachteile hat. Und das andere ist ein Beispiel aus dem Digital-Omnibus, ist, das zum Beispiel auch zur Debatte steht, wie man diese Cookie-Banner neu regelt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Erst waren alle eigentlich ganz angetan davon, dass man die streichen könnte, dass man weniger davon wegklicken muss jeden Tag. Google war nicht so begeistert. Das ist eine Firma, die viel Werbeeinnahmen über dieses Tracking generiert. Und ein paar andere Mitgliedstaaten, auch Deutschland, hatte sich jetzt kürzlich eher dazu geäußert, dass dass das vielleicht eine Änderung dann doch nicht so gut ist. Und da hat Irland ja zum Beispiel direkt gesagt, ja gut, dann lassen wir es, wie es ist. Und das wäre sowas, wo ich denke, es gäbe noch andere Kompromissmöglichkeiten. Da ist jetzt natürlich der Weg zu sagen, gut, dann bleiben wir beim Status quo, der Ihnen entgegenkommt und der dann vielleicht auch Googles Interessen widerspiegelt.
Also der Staffelstab wird schon vorbereitet für die nächste Ratspräsidentschaft und man macht da jetzt vielleicht auch aus Transparenzgründen, nur weil man diesen Grund hat, dass man da voreingenommen sein könnte, wenn man das vielleicht jetzt gar nicht so tief aufgreifen, habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, genau.
Ja, dass man da jetzt einfach sagt, okay. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch in der EU-Ratspräsidentschaft jetzt eine Rolle spielt, ist die EU-Erweiterung. Und wenn wir an die EU-Erweiterung denken, so denken wir sie ja nach 4,5 Jahren auch immer im Kontext des Krieges in der Ukraine, ausgelöst von Wladimir Putin und von Russland. Wir haben gerade darüber gesprochen, Frau Kwaric, wie Europa nach innen wettbewerbsfähig bleiben will. Lassen Sie uns doch jetzt aber auch mal einmal den Blick nach außen richten. Und aus Ihrer Perspektive, welche Bedeutung hat die Erweiterung heute für die Europäische Union?
Ja, die Erweiterungsfragen sind, würde ich sagen, eher dein Gebiet, Nikolai, aber
der kriegt gleich auch noch eine Frage.
genau, du hattest es ja schon angesprochen, Montenegro ist ganz oben auf der Liste, ein paar andere Länder auch, Länder, die schon sehr lange Beitrittskandidaten sind oder in Beitrittsverhandlungen sind. Und quasi so die größeren Fragen, wo geht es hin mit Europa und wie entwickelt sich Europa weiter? Sowohl institutionelle Reformen als auch Erweiterung ist, glaube ich, eine ganz zentrale, schwierige Frage, um die man aber kurz- oder langfristig nicht mehr so richtig herumkommt. Und genau, das ist dann vielleicht auch etwas, wo eine Ratspräsidentschaft Akzente setzen kann.
Ich hatte jetzt mit Ihnen diesen Themenblock begonnen, weil ich es ja auch vorgestellt hatte, als Demokratie-Expertin und für Rechtsstaatlichkeit. Und ich habe mich gefragt, ob die Erweiterungspolitik vielleicht jetzt mittlerweile eher schon so ein geopolitisches Instrument ist, um vielleicht auch Staaten oder Länder zu beschützen, die eben von Putin bedroht werden. Früher hatten wir ja mal gesagt, wir nehmen auch schon mal Staaten auf, auch wenn es Demokratie oder rechtsstaatliche kriegen wir ja noch hin, wenn sie erstmal Teil der Europäischen Union sind. Ob sich da nicht vielleicht auch so ein bisschen der Fokus von der Art und Weise, wie wir aufnehmen, verändert hat. Möchten Sie da noch einen Satz zu sagen? Und dann kriegt er und dazu seine Schwerpunktfrage.
Ja, also die Motivation mit Sicherheit der Angriff von Russland auf die Ukraine hat natürlich die Dringlichkeit extrem erhöht. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass die Ansprüche deshalb runtergeschraubt werden. Also ich glaube, es ist schon allen extrem bewusst, wie schwierig das ist mit noch mehr Mitgliedstaaten und eben auch, dass es so ein gewisses Grundmaß an Rechtsstaatlichkeit und gemeinsamen Werten geben muss. Ungarn war ja sehr lange ein Problem und sobald ein Land erstmal EU-Mitglied ist, wird es sehr schwierig, solche Standards dann auch durchzusetzen. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man jetzt als Lehre ziehen kann aus Ungarn. Genau, also die Hürden sind nicht unbedingt niedriger geworden, würde ich nicht sagen. Also klar, politische Dringlichkeit ist natürlich ein Faktor, aber ob das dann noch funktioniert, das ist eine andere Frage.
Ja, Herr von der Natzer, welche Fortschritte, denken Sie, sind unter der Ratspräsidentschaft jetzt zu erzielen? Wird es da vielleicht in den nächsten 6 Monaten schon wirklich Schritte geben, die mehrere Länder jetzt demnächst dann vielleicht auch der EU beitreten lassen?
Ja, ich würde schon, oder die Iren erhoffen sich große Fortschritte. Mhm. Ich würde vielleicht kurz noch den Schlenker machen. Wir waren jetzt relativ kritisch gegenüber Irland, was die Digitalfragen angeht. Bei den Rechtsstaatlichkeit-Fragen haben sie relativ viel vorzuweisen. Also Irland ist ein Land, was sich lange viel für Rechtsstaatlichkeit eingesetzt hat. Der aktuelle EU-Kommissar für Rechtsstaatlichkeit ist Ire und sie haben sozusagen auch dezidiert sozusagen diesen Block europäische Werte, Rechtsstaatlichkeit zu einem ihrer Schwerpunkte der Ratspräsidentschaft gemacht. Und interessanterweise Erweiterung unter diesen Punkt europäische Werte, Rechtsstaatlichkeit gefasst. Also da ist es ein Land, wo, von dem man, glaube ich, erwarten kann, dass sie sich glaubwürdig dafür einsetzen. Und wenn man das so sagen darf, Irland ist eines von, glaube ich, nur noch 3 EU-Staaten, wo es keine richtige rechtsnationale Partei gibt, weder im Parlament noch irgendwo in den Umfragen. Und das verändert natürlich auch die politische Stimmung und wofür man sich einsetzen kann. Und dementsprechend sind sie ein Land, was sich für Rechtsstaatlichkeit eingesetzt haben, aber traditionell auch für Erweiterung. Mhm. Ein bisschen aber ähnlich so wie Großbritannien, also immer für eine sozusagen große Erweiterung, aber nicht unbedingt für eine damit verbundene EU-Reform. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Spagat jetzt bei der irischen Ratspräsidentschaft. Sie sind ganz klar für die Erweiterung, aber ein bisschen zögerlich bei den Fragen, dann muss es damit in Verbindung auch Reformen geben und wie weit sollen sie gehen. Was die Iren sich erhoffen, ist einmal Montenegro sozusagen als Leuchtturmprojekt. Da sollen möglichst alle Kapitel mit geschlossen werden, noch dieses Jahr. Und auch der Beitrittsvertrag ausgehandelt werden. Und das ist ganz spannend, weil dieser Beitrittsvertrag dann auch so ein bisschen eine Blaupause sein soll. Also Montenegro ist ja ein relativ kleines Land. Da kann man noch sagen, okay, wenn das der Europäischen Union beitritt, ist das so wie eine kleine, mittelgroße deutsche Stadt. Das kann die EU schon so verkraften. Aber an diesem Beispiel will man, glaube ich, aushandeln. Zum Beispiel gibt es besondere Rechtsstaatlichkeitsmechanismen, um so etwas wie Ungarn mal 2 zu verhindern. Braucht es längere Übergangsphasen bei der Rechtsstaatlichkeit, vielleicht auch sogar keine Vetorechte in der Außen- und Sicherheitspolitik. Also all das sind Dinge, die, glaube ich, in diesem Beitrittsvertrag verhandelt werden. Und da gibt es dann eben eine Arbeitsgruppe im Rat und die wird dann auch von Irland geleitet. Und dann die andere spannende Diskussion, die wir erwarten, es soll auf dem Europäischen Rat im Oktober auch dezidiert um Erweiterung gehen. Da gab es jetzt diesen Vorschlag von Friedrich Merz für diese assoziierte Mitgliedschaft für die Ukraine und die EU-Kommission hat angekündigt, im September sozusagen eigene Vorschläge vorzulegen. Was muss man eigentlich in einzelnen Politikbereichen der EU reformieren? Wie könnte so eine schrittweise Erweiterung eigentlich aussehen? Und das ist zumindest eines der Vorhaben, die man da im Oktober dezidiert verhandeln möchte, auch im Europäischen Rat. Und deswegen erwarte ich da, dass es schon relativ große Schritte gibt. Und vielleicht noch letztes, ich habe es sozusagen in der Vorbereitung gelesen, die Iren waren zufällig 2004 Ratspräsidentschaft, als es diese Big Bang-Erweiterung gab. Und unter der damaligen irischen Ratspräsidentschaft gab es diesen Welcome Day, wo alle neuen Mitgliedstaaten in die EU aufgenommen worden sind, die 10 damals. Und da sind die relativ stolz drauf und sagen, wir wollen jetzt wieder hier eine Ratspräsidentschaft sein, die Erweiterung voranbringt.
Ich habe noch eine Nachfrage bei der EU-Erweiterung. Wenn ich EU-Erweiterung höre, dann muss ich sagen, dann zucke ich immer zuerst zusammen. Gar nicht, weil ich jedem Land den Beitritt der Europäischen Union nicht von Herzen gönnen würde, sondern Sie haben es gerade schon angesprochen, das muss auch verquickt sein, so meine Sicht, mit Reformen. Sie haben eben schon angesprochen, es gibt in vielen Bereichen noch das Veto. Mhm. Und 27 sind schon schwierig unter einen Hut zu kriegen. Früher waren es ja vor dem Brexit noch 28. Also da gibt es dann immer diese ganz langen Sitzung in Brüssel, wo dann noch wieder was ausfallen. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass man eine Erweiterung auch wirklich an Reformen knüpft? Weil ich glaube, das ist die Kernfrage bei der Erweiterung.
Ja, das wird schwierig. Also eigentlich gibt es diesen Grundsatzbeschluss, ich glaube, es war unter spanischer Ratspräsidentschaft, wo wir hier bei den Ratspräsidentschaften sind, in dem Gipfel von Granada, wo man so einen Grundsatzbeschluss gemacht hat. Ich glaube, 23, wir machen Erweiterung und Reformen parallel und wollen gerade, wenn wir auf die Ukraine blicken, auch eine große Reform, wie die EU funktioniert. Die Iren sind da eigentlich aber ein schwieriger Kandidat. Die haben so einen komischen Widerspruch. Es ist eine der proeuropäischsten Bevölkerungen überhaupt. In Irland ist sozusagen dieser wirtschaftliche Aufschwung und diese Entwicklung von einem der ärmsten Länder Europas zu jetzt einem ja trotz auch Verwicklung in die Euro-Krise mittlerweile reichsten Länder Europas, die ist sehr, sehr stark mit der EU verbunden. Mhm. Also anders als im benachbarten Großbritannien sind die Iren absolute Europa-Fans. Mhm. Auch dass die EU sich so klar hinter Irland gestellt hat, während der Brexit-Verhandlungen wird da hoch honoriert. Und gleichzeitig haben sie gegen den Vertrag von Nizza abgestimmt, also in einem Referendum und einmal gegen den Vertrag von Lissabon. Also sie haben schon zweimal große EU-Verträge abgelehnt und das hat Angst ausgelöst bei der irischen Politik. Und deswegen wollen sie eigentlich alles verhindern, was sozusagen die Schwelle überschreitet, ein Referendum auszulösen. Und damals, als die Iren den Vertrag von Lissabon in der ersten sozusagen Runde abgelehnt haben, hat man ihnen Versprechungen gemacht, unter anderem, dass jedes EU-Land seinen Kommissar behält. Das waren Versprechen damals vom Europäischen Rat an die Iren, um das zweite Referendum zu Lissabon auch zu gewinnen. Und das zeigt, dass gerade so ein kleines Land wie Irland, obwohl es sehr europafreundlich ist, davor Angst hat, sein Veto zu verlieren, seinen Kommissar zu verlieren. Und deswegen, wenn ich immer in Gesprächen mit irischen Gesprächspartnern bin, dann sind die Feuer und Flamme für die Erweiterung. Und sobald man anfängt, über Reformen zu sprechen, werden sie eher: Ja, der Vertrag von Lissabon funktioniert doch ganz gut und wollen wir wirklich? Und also ich wäre da vorsichtig, was die Iren angeht in diesem Dossier, dass sie da das mit Werf vorantreiben werden. Ich glaube, die werden eher auf die Erweiterung an sich gucken.
Ich habe an Sie beide noch die Schlussfrage. Jetzt ist diese Ratspräsidentschaft, wie gesagt, im vollen Gange. Wir wollen aber nicht nur an der Seitenlinie stehen und zuschauen. Deswegen ist meine Abschlussfrage: Was können wir, was kann die Bundesrepublik Deutschland, Bundesregierung tun, um diese Ratspräsidentschaft zu einem Erfolg zu verhelfen, Frau Quaritsch?
Ja, also wir haben ja schon über ganz viele Themen gesprochen. Sich konstruktiv beteiligen ist, denke ich, die Rolle, die auch die Bundesregierung für sich in Anspruch nimmt. Ein Punkt, den wir da vielleicht noch erwähnen können und der bisher nicht aufgekommen ist, dass ja auch nächstes Jahr in Frankreich Wahlen sind. Das heißt, da gibt's auch so ein bisschen Zeitdruck, vielleicht einige Dossiers vorher noch fertig zu verhandeln, bevor es vielleicht dann noch schwieriger wird. Genau, also der Zeitdruck ist relativ hoch und es gibt viele spannende Themen auf der Agenda und sich da konstruktiv zu beteiligen und vielleicht auch die eigenen Interessen dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hinten anzustellen, wäre vielleicht hilfreich. Mhm.
Ja, Herr von Andotzer, dieselbe Frage an Sie. Was können wir tun? Also, nur mit Ratschlägen an der Seitenlinie stehen, oder?
Nee, nicht nur mit Ratschlägen an der Seitenlinie stehen. Ich glaube, Deutschland ist ein enger Partner von Irland. Ich würde sagen, seit dem Brexit ist Deutschland das große Land, mit dem Irland am stärksten zusammenarbeitet. Und da kann man, glaube ich, auch gut und eng mit Irland zusammenarbeiten. Es gibt immer diese Friends of the Presidency Groups, also die Freunde der Präsidentschaft. Und da würde ich Deutschland in den meisten Dossiers dazu zählen. Da kann man gut mit einwirken. Und wir haben wenig drüber gesprochen, aber für mich ist wirklich das wichtigste Dossier ist der EU-Haushalt und der mehrjährige Finanzrahmen. Und da ist Deutschland in der exponierten Stellung. Und da will Berlin gerade einen Abschluss in diesem Jahr, auch mit Blick auf die französischen Präsidentschaftswahlen. Und wenn man das will, dann muss man, glaube ich, auch konstruktiv an diesen Verhandlungen teilnehmen und nicht nur sagen, wir sind der größte Nettozahler und sagen Nein gegenüber alles, sondern versuchen, mit Irland und mit den anderen Partnern einen Kompromiss zu finden.
Aber der mehrjährige Finanzrahmen wäre dann für diese Legislatur 28 bis 34. Das ist ja noch ein bisschen, wird der wirklich schon so früh vorbereitet, dass das jetzt schon auf die Gleise gesetzt wird?
Der braucht immer relativ lange. Also man braucht da einen Grundsatzbeschluss des Europäischen Rates und dann braucht man noch so ein halbes, manchmal sogar dreiviertel Jahr, um dann die ganzen Umsetzungen zu machen. Und was von den Iren erhofft wird, ist, dass es diesen Grundsatzbeschluss zum Ende des Jahres geben kann. In der Vergangenheit gab es da eigentlich immer einen gescheiterten Europäischen Rat, wo alle rausgegangen sind, wir konnten uns nicht einigen, so schwierig. Und dann nochmal einen Europäischen Rat, wo man so eine Nacht der langen Messe hatte, bis irgendwann man rausgekommen ist und gesagt hat, so jetzt haben wir eine Einigung. Und das hofft man, glaube ich, in Berlin, dass diese Choreografie unter der irischen Ratspräsidentschaft gelingt. Man also im Oktober oder November einen Gipfel hat, wo man scheitert und dann im Dezember einen hat, wo man einigt, sodass man dann die Grundsatzeinigung schon hätte und die Umsetzung dann im ersten Halbjahr 27 machen könnte, aber nicht mehr mit dem ganz sozusagen großen Zeitdruck wegen den Wahlen in Frankreich, Italien, Polen und so weiter. Und deswegen, selbst wenn es erst ab 28 ist, ist der Zeitdruck jetzt schon da, eigentlich spätestens bis zum Frühjahr 27 diese Grundsatzeinigung zu finden. Und das will man halt nicht während der französischen Präsidentschaftswahlen machen. Und daher ist der Druck auf Irland jetzt schon so groß.
Zeitdruck nehme ich jetzt mit und dass der Staffelstab weitergegeben wird, zügig weitergegeben wird, nehme ich mit. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, Frau Kwaric und Herr von Ondatza, dass Sie uns oder mir schon mal Rede und Antwort gestanden haben. Bedanke mich für Ihre Zeit und auch im Namen der Europäischen Akademie Berlin. Schön, dass Sie heute Abend beide hier bei uns im Europa-Podcast waren. So, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen schon angekündigt. Wir wollen die Diskussion gerne noch ein bisschen breiter fächern und wollen natürlich auch Ihre Schwerpunkte mit aufnehmen. Wenn Sie Fragen haben an unsere beiden Expertinnen und Experten, dann lassen Sie es uns gerne wissen. Wir haben ein Mikrofon vorbereitet. Das ist meines Wissens verkabelt oder ist das wird ein bisschen komplizierter, aber wir kommen gerne zu Ihnen, damit wir Sie auch auf der Tonspur drauf haben. Gibt es, ich lasse mal einmal meinen Blick schweifen, eine Frage aus dem Publikum? Da hinten? Ja, Hans-Jörg.
Soll ich aufstehen oder geht es so?
Erstmal
herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich, diese kleinen Gedankenspiele, die Sie hier vorgetragen haben. Ich wollte noch mal eine Frage zur Erweiterung stellen, da Sie ja ein bisschen näher dran sind. Gibt es konkrete Szenarien, wie eine Erweiterung dann ausgestaltet werden soll? Zum Beispiel Lissabon-Vertrag, der sieht ja eigentlich vor, dass es Kommissare rotieren könnten. Wurde denn sonst, wir haben 10 Aspiranten vor den Toren Brüssels, gäbe es dann am Ende 10 neue Kommissare? Wie ist das mit den Sitzen im Europäischen Parlament? Müssen die anderen dann alle irgendwo etwas abgeben? Christoph hat das Vetorecht erwähnt. Soll es dann weiterhin ein Veto geben für alle eventuell neuen Mitglieder? Also gibt es da irgendwo schon konkretere Gedankenspiele, wie man das an Reformen, grundlegenden Reformen vorbei irgendwo hinbekommen könnte? Danke.
Ich würde vorschlagen, wir würden sofort auf die Fragen erstmal antworten, damit die anderen noch ein bisschen Gedanken machen können, mit welchen Fragen sie als nächstes löchern könnten.
Soll ich anfangen?
Ja, bitte. Sie können. Bitte.
Also die Gedankenspiele gibt es natürlich. Ich glaube, erstmal muss man dazu sagen, dass man nicht wie 2004 mit so einem Big Bang rechnet, wo 10 Staaten gleichzeitig der Europäischen Union beitreten, sondern dass es eher gestaffelt ist. Also dass sozusagen Montenegro ist gerade der sozusagen das Zugpferd, die wahrscheinlich schon, die haben diesen Spruch 28 by 28, also sie wären gerne 2028 das 28. EU Mitglied. Dann gibt es Albanien, Moldau und vielleicht Island, wenn sie sich im August für Beitrittsverhandlungen in dem Referendum erscheinen, die vielleicht auch noch vor 2030 beitreten könnten. Und dann wird es aber schon sozusagen fraglich. Eigentlich sagen alle, Ukraine vor 2030, eher 2035 ist das nicht realistisch. Und wenn man mal anfängt, wirklich nach Bosnien-Herzegowina und Serbien zu schauen, dann sind da auch die Zweifel, wann es wirklich so weit sein kann. Und das macht es so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man kann argumentieren aus der Verhältnismäßigkeit. Montenegro, wie gesagt, sehr kleines Land, ungefähr die Größe von einer mittelgroßen deutschen Stadt. Wenn die noch der EU beitreten, ich glaube, da hat die EU-Kommission ausgerechnet, das würde jeden EU-Bürger pro Jahr unter einem Euro kosten an zusätzlichen Ausgaben für den EU-Haushalt und so weiter. Also und man war mal 28. Dafür würde man wahrscheinlich noch nicht die große Reform machen. Aber ich würde argumentieren, also spätestens, wenn entweder noch drei weitere beitreten, also wir bei 30 angekommen sind oder die Ukraine, dann muss man wirklich an all das ran, was Sie gesagt haben, Kommissare, Sitzverteilung im Europäischen Parlament, die Abstimmung im Rat. Da gibt es Vorschläge. Ich war selber Teil von einer deutsch-französischen Expertengruppe, die damals von den beiden Europaministerinnen 2023 eingerichtet worden ist und wo wir Vorschläge gemacht haben, genau in diesen Bereichen. Bericht wurde dann auch von den beiden, also von Deutschland und Frankreich, in den Rat der EU eingebracht. Und da hat eine Diskussion begonnen, aber dann kam die Europawahl und man hat erstmal gesagt, okay, da will eigentlich keiner ran und deswegen erwähnte ich vorhin diesen sozusagen nächsten Europäischen Rat im Oktober, wo die EU-Kommission das nochmal aufgreifen will. Also sowohl die Frage sozusagen, welche Schutzmechanismen brauchen wir, wenn jetzt neue Staaten beitreten, als auch welche Reformen sind eigentlich notwendig, eben wie Sie sagen, bei den Institutionen, aber auch bei Agrarpolitik, Kohäsionspolitik, wenn die Ukraine so beitreten würde, da müsste man sicherlich auch in den anderen Politikbereichen der EU viel verändern. Und da bin ich überzeugt, das ist eine Diskussion, wo alle EU-Mitgliedstaaten wissen, dass sie unheimlich schwierig wird und dass sie eigentlich erst richtig anpacken wollen, wenn der Beitritt nah genug ist, weil dann der Druck da ist, um wirklich diese schwierigen Fragen zu diskutieren.
Ich gucke nochmal in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen? Da hinten auf der aus meiner Sicht linken Seite.
Zunächst einmal herzlichen Dank für das interessante Gespräch und für die Themen, die im Alltag ganz oft verloren gehen. Meine Frage richtet sich eher nach die Vergangenheit und ich möchte fragen, wann hatte zuletzt Ihr Land die EU-Ratspräsidentschaft und vielleicht welche Kritik musste sich die damalige irische Ratspräsidentschaft gefallen lassen? Danke.
Genau, wir hatten es eben schon kurz angesprochen, dass es 2004 war, auch mit der größeren Erweiterung. Speziell Kritik wüsste ich jetzt aber nicht, dass es die damals gegeben hätte.
Ich glaube, damals sind sie als relativ positive Ratspräsidentschaft eher wahrgenommen worden. Ich kann mich jetzt auch an keine dezidierte Kritik erinnern. Also wo Irland ja so ein bisschen in Schieflage geraten war dann eben Anfang der 2010er während der Euro-Krise. Da war ja Irland eins der Länder, die auch ein Hilfspaket in Anspruch genommen hatten wegen der Bubble. Aber ich kann mich an keine dezidierte, besonders scharfe Kritik der Iren erinnern.
Ist vielleicht auch generell gar nicht so üblich, dass jetzt so ganz große Kritik an Ratspräsidentschaften laut wird, oder?
Ja, also Ungarn war halt einfach ein besonderes Beispiel wegen Viktor Orban.
Ja.
Aber das konnte man damals noch nicht sehen, dass sich das so jetzt entwickelt, ne?
Ja.
2004. Ich hätte noch eine Frage aus der Community, die uns im Vorfeld zugestellt. Ich würde die Ihnen, Frau Quaritsch, einmal stellen wollen. Wie viel europäische Souveränität entscheidet sich inzwischen eigentlich in der Digitalpolitik?
Ja, einiges. Das ist eine gute Frage und auch ein super aktuelles Thema. Ich hatte den Digital-Omnibus erwähnt, aber auch das Tech-Souveränitätspaket wurde gerade von der Kommission vorgestellt und wird jetzt verhandelt. Da geht es um auch neue Regeln für den Cloud-Markt und KI-Markt. Genau, also es ist mit in den letzten Monaten deutlich geworden, dass das ein Bereich ist, in dem Europa sehr viel souveräner werden sollte. Also wir sind in fast allen Bereichen sehr abhängig von vor allen Dingen von US-Firmen. Mhm. Cloud-Markt sind das zum Beispiel 70%, die sich, glaube ich, Amazon, Microsoft und Google teilen. Mhm. In anderen Bereichen ist es noch extremer. Und genau, da besteht einfach eine große Abhängigkeit, die bis jetzt mittelerfolgreich, würde ich sagen, angegangen wurde. Also es gibt schon einen Cloud Act, der bis jetzt nicht besonders viel bewirkt hat. Ob man da, so wir jetzt in den nächsten Monaten einen größeren Erfolg sehen wird, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Und auch da ist natürlich Irland vielleicht nicht die Ratspräsidentschaft, die das ganz oben auf der Agenda hat.
Mhm. Souveränität, wir sind ja noch kein Staat in Europa, Herr von und Dotz. Gleichwohl hat Frau Quaritsch gerade unterstrichen, wie wichtig doch die Digitalpolitik ist. Wie sehen Sie das mit der Souveränität?
Also aus meiner Sicht ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, also europäische Souveränität, gerade in den Zeiten, wo wir konfrontiert sind mit einem aggressiven Russland, was Teile von EU-Staaten auch bedroht und eben immer wieder den Querschüssen von aus Washington, über die wir gesprochen haben. Und da ist Irland vielleicht auch ein Land, was sich damit ein Stück weit schwer tut, weil sie eben auf der einen Seite ein starkes Unabhängigkeitsbestreben haben. Sie sind ja erst seit den 1920er Jahren eigenständiges Land, waren davor viele Jahrhunderte Teil des Vereinigten Königreiches und sehen sich als so ein Land, was aber seine Unabhängigkeit vor allen Dingen durch Neutralität erreicht hat und dadurch als kleiner Staat auch mit anderen Großen zusammenzuarbeiten, gerade mit den USA, wo es ja auch eine sehr, sehr große irische Lobby gibt. Und das ist für Irland schwierig. Und wir hatten auch jetzt relativ wenig über Sicherheits- und Verteidigung gesprochen, aber man kann es vielleicht an so ein paar Sachen illustrieren. Irland wird auch als Teil der EU-Ratspräsidentschaft die Europäische Gemeinschaft, dieses Treffen von allen europäischen Staaten ausrichten. Und das ist tatsächlich das größte Treffen von Staats- und Regierungschefs Europas in der irischen Geschichte überhaupt auf dem irischen Kontinent und allein auf der irischen Insel. Und allein das zeigt, was das sozusagen für die Iren auf einmal bedeutet. Und es ist so groß, dass sie selbstständig nicht für Schutz sorgen können. Sie haben jetzt schon Frankreich und Großbritannien um Hilfe gebeten, weil sie im Grunde eigentlich weder eine eigene richtige Marine haben, noch irgendwie richtige Drohnenabwehrkräfte. Und immer dann, wenn jetzt irgendwie russische Schiffe im irischen Hochgewässer aufgetaucht sind, müssen sie auch die Briten um Hilfe bitten. Und das zeigt, dass es sozusagen eben auch ein kleines Land ist, was wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, aber auch eher dadurch erfolgreich war, dass sie so ein bisschen als neutraler Staat versuchen, ihren Weg in der Welt zu gehen und nicht das Mindset jetzt von einem Staat haben, der bereit ist, europäische Souveränität in Großmächte-Konflikten zwischen USA, China, Russland und eben der Europäischen Union zu verteidigen. Und von da ist es für Irland vielleicht schwierig, diese Position da einzunehmen.
Hm. Ich gucke noch einmal in die Runde, sonst hätte ich noch eine tolle Frage aus der Community, die mich selbst interessiert.
Da gibt es noch eine.
Gibt's da hinten eine? Dann bitte da hinten natürlich. Sie haben Vorfahrt.
Ja, ich hatte noch eine Frage zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union. Sie hatten über die Grundsatzentscheidung gesprochen und da wollte ich nachfragen, inwiefern es möglich ist, diese Grundsatzentscheidung später noch, nachdem sie erst einmal getroffen wurde, ja, noch zu verändern. Und falls dem so ist, welche Konsequenzen das hätte und ob wirklich ein großer Fortschritt zu erwarten ist unter der irischen Ratspräsidentschaft, gerade mit Bezug auf die französischen Wahlen. Denn der Rassemblement National hat schon angekündigt, dass Frankreich die Zahlung an die EU reduzieren möchte. Und genau in dem Kontext wollte ich fragen, inwiefern dann ja noch Veränderungen zu erwarten sind oder inwiefern Fortschritt auch in den Verhandlungen zu erwarten ist.
Mhm. Wollen Sie anfangen und dann wollen Sie ergänzen oder
Vielleicht ja, erst
genau oder und dann ergänzen Sie, ja.
Ja, also ich würde es mit Ja und Nein beantworten. Also normalerweise eigentlich relativ wenig. Also es ist so formell, es gibt dann diesen Grundsatzbeschluss des Europäischen Rates und dem muss dann am Ende noch das Europäische Parlament zustimmen und muss noch alle möglichen Umsatzbeschlüsse im Rat getroffen werden, Eigenmittelverordnungen und so weiter und so fort. Und da ist es in der Regel so, dass das Europäische Parlament noch so minimale Veränderungen durchsetzt, aber wirklich nur irgendwie so ein bisschen, hier kommt noch so was Kleines obendrauf oder hier wird noch ein bisschen was anders umgesetzt. Aber normalerweise stehen dann die Grundsatzbeschlüsse. Und wenn man es, der letzte mehrjährige Finanzrahmen war halt Juni, Juli 2020, gab es dann diesen Grundsatzbeschluss auf so einem Europäischen Rat, der, glaube ich, 3 oder 4 Tage dauerte, wo man dann am Ende irgendwie nach diesen Verhandlungen rauskam und sagte, so, jetzt haben wir unsere Einigung. Und dann über das zweite Halbjahr wurde das dann noch irgendwie ausverhandelt und am Ende diese Beschlüsse gemacht. Und Also nach allen Regeln der Kunst wäre es so, dass es, wenn es diesen Grundsatzbeschluss im Europäischen Rat im Dezember gäbe, dass dann die Größe des mehrjährigen Finanzrahmens, die einzelnen Titel und so weiter stehen würden. Aber Teile dieser Beschlüsse müssen auch von jedem einzelnen nationalen Parlament ratifiziert werden, vor allen Dingen dieser Eigenmittelbeschluss. Und wenn sich da Frankreich querstellen würde, dann hätte die EU ein Riesenproblem. Und deswegen würde ich sozusagen nach normalen Regeln der europäischen Politik sagen, nee, das ist dann fest. Aber wenn wir im Herbst 2027 eine französische Präsidentin Le Pen haben mit einer Mehrheit im französischen Parlament, dann wäre ich mir nicht mehr so sicher, dass sie das einfach umsetzen, was dann vorher beschlossen worden ist. Und deswegen ist es auch ein Risiko, das so anzugehen.
Ja, genau. Aber grundsätzlich ist es jetzt trotzdem nicht so, dass irgendwie schon jeder Euro verplant ist für die nächsten 7 Jahre. Da ist trotzdem noch einiges an Flexibilität. Und ich glaube, es gibt auch dann für jedes Jahr nochmal einen neuen Plan. Genau, also da kann sich schon nochmal was verändern.
Ich hätte noch eine ganz tolle Frage aus der Community. Die interessiert mich selbst auch total brennend. Und zwar fragt uns Sandra Gruppen, ich glaube, das geht an diese Richtung, Frau Quaritsch, wie wird sich zukünftig die Gestaltung der Internet-Cookies im Browser entwickeln? Weiter jedes Mal bestätigen oder wird es userinnenfreundlichere Lösungen geben?
Ja, es ist auch eine Frage, die mich persönlich total interessiert, weil es gibt quasi diesen Digital-Omnibus, der hat auch vorgesehen, dass diese Cookie-Regel geändert wird. Und zwar, dass man nicht mehr für jede Website einzeln so einen Cookie-Banner anklicken muss, sich da durchklicken muss, sondern dass man zum Beispiel in den Browser-Settings das zentral festlegen kann und dann halt nicht mehr einzeln abgefragt wird. Und für mich persönlich relevant sehe ich das deshalb, weil die Kommission dazu auch quasi ausgerechnet hat, wie viel Zeit würde das sparen. Mhm. Und deren Rechnung war, der durchschnittliche Benutzer geht auf 100 Webseiten pro Monat und braucht jeweils 3,5 Sekunden, und das ist ungefähr eine Stunde im Jahr. Und ich persönlich vermute, dass ich auf sehr viel mehr als 100 Webseiten im Monat bin, also sehr viel mehr Zeit noch verwende auf diese Cookie-Banner. Und genau, also es würde sehr viel Zeit sparen, wenn man das zentral regeln könnte. Das wäre technisch möglich. Jetzt ist es aber so, dass natürlich durch dieses Tracking, dem man da zustimmt oder eben auch nicht, Werbeeinnahmen generiert werden. Und die Vermutung von zum Beispiel von Google ist, dass mehr Leute das ablehnen würden und dementsprechend Werbeeinnahmen wegbrechen würden, könnten. Und da dieser Vorschlag nicht von einer vollumfänglichen Folgenabschätzung begleitet war, ist es also eine Sache, wo man jetzt nicht genau weiß, beziehungsweise auch niemand jetzt besonders im Detail überlegt hat, okay, was würde das bedeuten für zum Beispiel Werbeeinnahmen. Es gibt Beispiele aus anderen Regionen, auch in den USA, wo das schon gemacht wurde, wo es jetzt nicht irgendwie einen totalen Zusammenbruch der Werbeindustrie als Konsequenz hatte, aber das ist die Sorge. Und das ist die Sorge, die jetzt aktuell auch, glaube ich, die irische Ratspräsidentschaft und auch Deutschland, Polen, einige andere Mitgliedstaaten teilen. Deshalb sieht es im aktuellen Stand der Verhandlungen so aus, als ob es bleibt, wie es ist, leider. Es könnte sich nochmal ändern, aber ja, also aktuell sieht es so aus, als ob leider nichts geändert wird.
Ich hatte gehofft, wir werden den Cookie endlich los.
Ja, ich hatte es auch gehofft, und wir hatten ja auch so ein bisschen über Bürokratie, über Vereinfachung gesprochen. Ich dachte, das wäre was, wo jeder sehen könnte, okay, die EU schafft es, so eine ziemlich nervige Regel auch wieder abzuschaffen. Da könnte man Erfolg vorweisen, aber ja.
Eine Stunde im Jahr bestätigen wir Cookies, dann bräuchten wir noch in irgendeinem Schaltjahr den 30. Februar, um auch noch die Zeit wieder reinzukriegen. Herr von der Dotzer, ich habe noch eine Abschlussfrage an Sie, und zwar von Alexander Vukovic. Kann Montenegro von einer Beitrittsperspektive der Ukraine auch profitieren? Ich glaube, die Frage zielt so ein bisschen dahin ab. Wenn man jetzt der Ukraine so ein beschleunigtes Verfahren gibt, dann ist vielleicht auch irgendwann mal die Warteschlange von Montenegro vorbei.
Ja, ich glaube, es ist sicherlich, hat die Ukraine und der Krieg gegen die Ukraine war der Beschleuniger für die aktuelle Erweiterungsdebatte. Jahrelang hatte man ja in Brüssel so ein bisschen diesen Ausspruch, die EU tut so, als wollte sie noch Länder aufnehmen und die Länder tun so, als würden sie sich noch reformieren. Und der Frust im westlichen Balkan war sehr groß, auch in Ländern wie Montenegro. Und 2022 war schon sozusagen der Beschleuniger wieder für die Erweiterung. Ich würde aber mittlerweile sagen, eher andersrum. Montenegro hofft noch über den normalen Weg zur EU beizutreten und wirklich ein vollwertiges EU-Mitglied zu werden, während es andere Kandidaten gibt, die diese Hoffnung so ein bisschen aufgegeben haben. Es gab von paar Monaten ist es jetzt mittlerweile ein Meinungsbeitrag von Vucic und Rama, also von den Präsidenten von Serbien und Albanien, die gesagt haben, wir sind bereit, in die EU einzutreten, ohne Veto, ohne Kommissar und ich glaube sogar auch ohne Abgeordnete im EU-Parlament, in Klammern, ohne Rechtsstaatlichkeit. So. Und das sind sozusagen die, die auf Rabatte hoffen und da auf einem anderen Weg. Montenegro schätze ich so ein, die haben sich davon ferngehalten, die sagen, nee, wir wollen keine assoziierte Mitgliedschaft, wir wollen keine Sonderregeln, sondern wir wollen richtiges 28. Mitglied werden. Und deswegen glaube ich, dass die da nicht so von begeistert sind, sondern eigentlich versuchen jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und wirklich alle Kapitel abzuschließen dieses Jahr, um den Beitritt 28 möglich zu machen. Bei der Ukraine ist es ein bisschen anders. Ich glaube, die macht sich noch Hoffnung, durch ihre Taten in dem Krieg eine Sonderbehandlung zu bekommen. Und da ist es eben sehr schwer, aus EU-Sicht, glaube ich, diese Balance zu finden zwischen die Ukraine zu unterstützen, klar zu signalisieren, wie groß das Interesse daran ist, aber gleichzeitig nicht die Rechtsstaatlichkeit über Bord zu werfen und die EU selber in Gefahr zu bringen, indem man eben nicht die notwendigen Reformen macht.
Ich sehe keine weiteren Fragen hier aus dem Publikum. Frau Quaritsch, Herr von Ondatza, ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, auch im Namen der Europäischen Akademie. Ich freue mich, dass Sie hier heute bei uns waren und auch unserem Publikum nun Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank und liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, diese Folge haben wir heute am 23. Juli aufgezeichnet. Ihr hört sie heute am Freitag um 12 Uhr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da, Kommentar oder ein Abonnement. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und auf Wiederhören.